Der Finanzvisier rockt. Der etwas andere Podcast zum Thema Geld und finanzielle Bildung. Mit dem Finanzrocker Daniel Kort und dem Finanzvisier Albert Warnecke.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Der Finanzvisier rockt. Mein Name ist Daniel Kort und mit mir am Mikro ist
Albert Warnecke. Hallo.
Ja, Albert, schön, dass es wieder klappt, dass wir eine neue Podcast-Folge aufnehmen können. Diese Podcast-Folge möchte ich mal mit dem Thema beginnen, was wir in der letzten Folge hatten, nämlich das Thema Geld und einen Eintrag von Stupedia. Das ist die sinnfreie Enzyklopädie und ich finde, das ist ein ganz guter Einstieg für die heutige Folge. Und zwar, da heißt es, dass Geld wird ebenso wie Alkohol als Lösung aller Sorgen und Probleme und zugleich als Verursacher für alle Sorgen und Probleme angesehen. Ich musste echt lachen, als ich das dann das erste Mal gelesen habe. Da sind noch so einige andere Highlights da drin. Und damit würde ich dann einfach jetzt übergehen zum Thema der heutigen Folge, und zwar, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Sparen und darum, ob es was bringt, eine billige Kreditkarte zu nehmen, damit Werbung zugeschossen wird, oder ob man Tagesgeldhopping betreiben sollte und dadurch spart, oder Gas- oder Stromhopping als Hausbesitzer, so wie bei Albert. Ja, und ob das wirklich was bringt, ob man sein Vermögen dadurch mehrt, oder ob man das verraucht oder in Form von Kaffeebohnen bei Starbucks dann versenkt und ob Sparen unglücklich macht. Also es sind sehr, sehr viele Punkte, über die wir heute sprechen wollen. Ich würde einfach mal sagen, Albert, was ist denn richtig Sparen? Wie spart man richtig?
Wenn man richtig spart, ja, indem man sich überlegt, warum man das überhaupt macht. Also man muss ja, es muss ja irgendwie einen Sinn und einen Zweck haben. Also Sparen um des Sparens willen ist ja eigentlich Geiz. Also das macht man dann, da steht ja sozusagen das Horten des Geldes als solches im Vordergrund. Und das kann es ja nicht sein. Also ich würde eigentlich eher sagen, man müsste so businessmäßig sparen. Vielleicht also sparen als Geschäftsmodell. Also als Vorstufe sozusagen. Sparen ist für mich eigentlich die Vorstufe zum Investieren. Ja? Mhm. Wobei man natürlich jetzt dann auch sagen kann, du hast ja wieder das im letzten Post gehabt, das ja so deine verschiedenen Töpfe. Und du hast ja auch einen Konsumtopf sozusagen.
Genau.
Ja, ja, aber da wäre ich jetzt auch ganz vorsichtig da zu sagen, dass meine Definition ja nicht gilt. Ich würde sagen, sie gilt doch, weil du sparst ja und dann zu investieren. Und du investierst ja zum Beispiel in einen Urlaub. Da kann man sagen, das ist reiner, stumpfer Konsum.
Aber richtig.
Absolut. Aber, naja, ich würde sagen, ja, wenn man wirklich als übertreibt, aber eigentlich ist ja ein Urlaub auch eine Investition in das eigene Lebensglück, in die Zufriedenheit. Du kommst ja aus dem Urlaub zurück und bist fitter. Also man muss sich da vielleicht auch ein bisschen frei machen. Können wir vielleicht auch im Begriff Finanzbegriff der Woche nochmal drauf kommen, auf den Zinseszins. Mhm. Dass ich der Meinung bin, dass man sich beim Sparen ganz genau zwei Sachen überlegen will. Warum spare ich? Für was spare ich? Und das Wichtigste natürlich, wo ist mein Hebel? Wo kann ich auch wirklich was reißen? Man will ja auch mit seinen Sparanstrengungen irgendwie mal vom Fleck kommen. Das wären eigentlich für mich so die beiden wichtigen Fragen. Warum spare ich und wie habe ich einen fetten Hebel in der ganzen Sache drin? Mhm.
Ja, das hast du doch schön zusammengefasst. Und welche Rolle spielen jetzt so, so Sparzwänge, indem du billige Kreditkarten nimmst oder versuchst, den billigsten Stromanbieter zu finden, den billigsten Telefonanbieter? Macht das denn wirklich was aus beim Sparen?
Ja, man muss es halt immer gucken. Ich denke, es macht auf jeden Fall, also da ist immer wieder diese 80-20-Regel, weißt du? Also wenn du einfach mal hinguckst und dir einen hinreichend preiswerten Anbieter raussuchst, also einen, der irgendwo in den Top 3 bis 5 irgendwie ist. Also ich kann mal sagen, wie ich es mache und warum ich so mache. Und dann kannst du sagen, ob du es gut findest oder nicht, eine Gegenmeinung. Dann können unsere Hörerinnen und Hörer da auch sich dann selber die Meinung bilden. Also ich gucke immer natürlich nach, klar, 80-20-Regel. Mit 20% des Aufwandes mache ich 80% des Erfolges. Da suche ich mir die hinreichend billigen raus, lass denen aber noch Luft zum Leben und frag mich auch immer, dieser Anbieter, den ich mir jetzt auswähle, der irgendwie zu den Top 3 oder Top 5 preiswertesten gehört, wie ist dessen Geschäftsmodell und kann der mit dem, was er vorgibt zu tun, mit dem, was ich ihm bezahle, überhaupt existieren? Nehmen wir meinen Kreditkartenanbieter. Da habe ich mich jetzt entschlossen, 30 Euro im Jahr zu sparen und meine Postbank-Kreditkarte zu kündigen, um zu einem kostenfreien Anbieter zu gehen. Also ich bezahle jetzt nichts für meine Kreditkarte. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage, wie verdient er dann was? Ja, der muss ja was verdienen. So, er verdient dadurch, dass ich jetzt jedes Mal Werbung bekomme, wo drin steht, ich könne mir doch meine Kreditkartenschulden finanzieren lassen zu 19,2%. Ja, oder eben, dass wenn ich da anrufe und ein Problem habe, ich erstmal einen geskripteten Vortrag kriege über die aktuellen Aktionen, die da laufen. Ja, ich meine, und dann ist es natürlich auch immer so eine peinliche Situation, der Dame am Telefon kannst auch irgendwie, tust dich auch schwer, dir über den Mund zu fahren, sagen, halt die Klappe, ja, jetzt ist erstmal mein Problem. Ja, was machst du dann? Dann hörst du es dir halt an und sagst, nein, danke, möchte ich nicht, vielen Dank, möchte ich nicht, nervt. Und auch dieses Gas- und Stromhopping, ich war ja auch mal einer, der wirklich versucht hat, ganz knallhart hier wirklich zu sparen. Bei meiner fünfköpfigen Familie hast du natürlich, was Gas und Strom angeht, schon auch durchaus einen Hebel, ne, um was zu sparen. Das war ja auch wichtig, wie ich gesagt habe, nur, man muss. Und da bin ich halt zweimal ganz furchtbar reingefallen. Und dann habe ich mich mal hingesetzt und habe mir das mal überlegt und hinter die Kulissen geguckt und habe festgestellt, dass wenn du gerade bei Gas und Strom zusammenzählst, was da die fixen Posten sind, also diese ganzen verschiedenen Umweltabgaben, diese Abgabe und jene Abgabe und Steuer, dann kommst du nachher raus, dass der Anbieter einen Freiheitsgrad von um die 10% hat, die er frei im Preis gestalten kann. So, das bedeutet letztendlich, Gas- und Strompreise sind politische Preise. Wenn man jetzt letztendlich einen Anbieter hat beim Gas- und Strombereich, der eben im ersten Jahr so billig ist, dass man als Kunde da subventioniert wird und dann wird gehofft, dass man im zweiten und dritten Jahr dabei bleibt und dann natürlich richtig bezahlt, um das Ganze profitabel zu machen. Wenn der sich einfach mit einer genügend großen Anzahl an Hopsern konfrontiert sieht von Leuten, die dann eben nach dem ersten Jahr weiterziehen, dann ist das Geschäftsmodell einfach nicht durchhaltbar. Dann macht der pleite und du bist dann der Letzte, den die Hunde beißen und verlierst dein Geld. Ja, das heißt, man muss sich einfach überlegen, letztendlich am Ende des Tages, die Person oder die Firma, mit der man Geschäfte macht, die muss davon leben können. Und zwar genau für die Dienstleistung, die sie anbietet. Nicht für irgendeine Sekundär- oder Tertiärdienstleistung. Ich will sagen, man kriegt irgendwas super billig. Dafür werden dann aber die eigenen Daten verkauft. Ja, oder irgendwann wird sozusagen das Produkt so schäbig, dass man damit nichts mehr anfangen kann und solche Geschichten. Also ich bin mittlerweile davon... Und man muss eine Sache noch sagen. Zum Beispiel jetzt habe ich ja 30 Euro im Jahr bei der Kreditkarte gespart. Aber ich habe 5 bis 6 Stunden investiert, um sozusagen diesen Switch von Kreditkarte A zu Kreditkarte B zu machen. So, und wenn ich mir jetzt einen Stundenlohn von 20 Euro netto genehmige, ja, dann sind das 100 Euro. Das heißt, ich muss sozusagen 3 Jahre erstmal bei dieser Kreditkarte bleiben, um überhaupt meine Opportunitätskosten wieder reingewirtschaftet zu haben. Das darf man. Ja, man darf ja nicht vor lauter Sparen, man muss den gesamten Prozess betrachten und darf nicht einfach nur das Eingesparte betrachten, sondern muss auch betrachten, wie viel Aufwand war nötig, diese Ersparnis zu erzielen letztendlich. Und natürlich auch, wie viel Nervereien habe ich dann hinten dran. Deshalb sage ich ja zum Sparen, aber eben so, dass man, dass der Aufwand sich in vertretbaren Rahmen hält und was vielleicht noch ganz wichtig ist, aber da möchte ich jetzt an dich übergeben, weil du kannst aus eigener Erfahrung reden. Ja. Es gibt Kleinigkeiten, die sich sehr summieren und das sind Kleinigkeiten, die unglaublich häufig auftreten. Deshalb, oh Daniel, gucke ich auf dich als meinen Marlboro-Mann.
Was für ein Übergang. Ja, das Thema Rauchen, das ist ein unglaubliches Thema. Ich habe viel zu lange geraucht, das war auch viel zu ungesund. Das Schlimme am Rauchen ist aber das Thema Geld. Und ich habe mir jetzt mal errechnet, ich rauche jetzt seit August 2014 nicht mehr und habe in der Zeit knapp 1700 Euro gespart. Das finanziert meinen kompletten Urlaub und nochmal 4-5 Mal essen gehen. Und das ist natürlich eine Stange Geld. Und von daher, da muss man sich auch immer vor Augen halten, wie teuer der ganze Kram ist. Und das Gleiche gilt auch für so einen anderen Spleen, den ich immer hatte. Nämlich zu Starbucks oder anderen Kaffeeketten gehen und dort ein Latte Macchiato mit schönen, süßen Zeug obendrauf dann zu kaufen. Ja. Das kostet 4 Euro oder noch mehr. Und das summiert sich auch enorm. Das ist fast eine Schachtel Kippen, so ein Cappuccino. Und das hat den gleichen Effekt auf den Geldbeutel. Ne?
Ja, aber das sind ja alles so Sachen, die letztendlich ja in ihrer Einzelheit nicht ruinieren. Also das ist ja alles, das sind ja diese kleinen Beträge, ne? Diese kleinen Dauerbeträge, die man so auch gar nicht merkt. Du bekommst ja auch nicht fürs Haushaltsbuch dann irgendwie eine Quittung, ne? Bei Starbucks. Die geben dir den Kaffee und die geben ja keine Quittung mit. Und beim Rauchen ja auch nicht aus dem Automaten, sondern das Geld ist einfach weg und das realisiert man gar nicht so. Dieser tröpfchenweise Verlust sozusagen.
Ich führe ja seit Anfang 2015 versuchsweise, auch für meinen Blog jetzt, einen Haushaltsplan. Und da kommen wirklich alle Kosten rein, die ich da verursache, und ich möchte das jetzt bis Ende Dezember fortführen. Und das funktioniert auch alles sehr gut. Ich kann mit Geld umgehen, bin da nicht im Minus. Aber hätte ich jetzt noch das Problem, dass ich Zigaretten kaufe, ich glaube, ich hätte es sofort eliminiert und ich hätte aufgehört zu rauchen. Weil die Kosten, die tun echt weh. Wenn man das mal summiert, Monat für Monat und so weiter, da kommt enorm was zusammen.
Ja klar, genau. Das ist ja oder auf der anderen Seite jetzt der Medienkonsum, also dann bezahlst du Kabel, dann bezahlst du noch Amazon, bezahlst Netflix, kostet ja alles nicht die Welt. Und Sky, ne? Aber irgendwie läppert sich das ja dann doch zu einer nicht unerheblichen Summe sozusagen.
Ja, die Frage ist, wie oft verwendest du es, ne? Also ich habe ja auch Netflix und ich komme fast gar nicht mehr dazu, das zu gucken.
Ja, genau, das ist es. Aber man ist dann doch irgendwie, also zumindest geht es mir so. Die Inertkräfte, das dann alles zu kündigen, ja, das kann ich ja morgen machen, weißt? Und dann ist es morgen, sage ich, ja, kann ich übermorgen Netflix kündigen. Und so schiebt man das dann hin und so behält man dann ja solche Sachen auch länger, als man sie eigentlich haben wollte, ne?
Ja, wobei viele kannst du ja mit einem Klick dann kündigen. Also Amazon zum Beispiel, mit einem Klick bist du dann raus, musst dann noch nicht mehr zahlen. Aber du musst halt dran denken, ne? Weil ansonsten verlängert sich das dann.
Ja, und da kommt natürlich jetzt die Frage aus, wir sagen jetzt ja, man soll sparen. Also nicht mehr rauchen. Kein Starbucks mehr, kein Netflix mehr. Und es ist ja auch eben die Vorstufe zum Investieren, wie ich gesagt habe. Also wir sollen jetzt sozusagen, du sollst auf all die Sachen verzichten, dann sollst du das Geld auf Seite legen, dann sollst du Aktien kaufen oder ETFs kaufen oder aufs Tagesgeld, eine Festgeldleiter. Also sozusagen, du sollst wirklich damit richtig businessmäßig arbeiten. Da frage ich mich jetzt natürlich auch, das wird dann oft auch gesagt, wird man damit nicht dann sozusagen zum reichen Knickerer, weißt du, zum unglücklichen, grauen Mann, so wie bei Momo, die nur aufs Geld schielen und dem Sparen letztendlich sparen. Du verzichtest ja nur, du verzichtest ja auf alles, was Spaß macht. Wein, Weib und Gesang. Kann das denn sein? Ist das der Sinn von Sparen?
Nee. Kurz und knapp, nein, das ist natürlich nicht der Sinn des Sparens, weil wenn du wirklich nur für die Rente sparst oder wirklich nur für irgendwas in 10, 15 Jahren, zum Beispiel ein Haus, sparst, dann gehst du ein, weil du kannst ja nichts anderes machen, du kannst ja auch nichts anderes leisten. Also es geht jetzt hier nicht darum, dass man auf alles komplett verzichtet, aber man muss sich halt Grenzen setzen. Also grenzenloses Qualm von Zigaretten verursacht natürlich Kosten und da muss man halt einen Weg finden, wie man das minimiert oder Cappuccino bei Starbucks trinken. Nichtsdestotrotz muss man sich trotzdem auch was leisten können. Zum Beispiel in Urlaub, zum Beispiel mal abends ins Kino gehen oder was auch immer. Das sind Sachen, da sollte man dann auch investieren und nicht stur dann auf die Sparquote achten.
Ja, und das ist nämlich die Frage, die ich dir auch da stellen wollte, weil du jetzt gerade auch hier dieses Langzeitsparen, dieses Großsparen gesagt hast. Ja. Wie hält man das denn überhaupt durch? Wie motiviert man sich überhaupt, A, mit dem Sparen anzufangen und dann auch durchzuhalten? Also ich denke da jetzt so als Beispiel daran, was ist dieser berühmte, was ist das, Kilometer 22, 23 irgendwo beim Marathon, weißt du, wenn du so mittendrin bist, wenn es eigentlich gut läuft und dann kommt irgendwann der Einbruch und man hat eigentlich keinen Bock mehr und könnte eigentlich sinnvollerweise einfach aufhören und man macht trotzdem weiter. Wie motiviert man sich sozusagen zum Sparen und wie motiviert man sich auch zum Sparen, zum Durchhalten letztendlich? Weil eigentlich ist es ja, wie du gesagt hast, ist es ja eigentlich ein Durchhaltespiel und sonst nichts.
Ja, das ist ja wichtig. Und ich habe ja im letzten Podcast schon gesagt oder in der letzten Folge, dass ich mehrere Töpfe habe. Mhm. Und das eine ist dann halt wirklich für Rücklagen, das nächste ist dann für die Rente. Und dann habe ich halt meinen Konsumtopf, wo ich dann wirklich dann auch mal schön in die Elektronikmärkte gehen kann oder auf irgendwelche CD-Börsen und da mal richtig schön shoppen gehe. Und das ist ja sozusagen auch eine Leidenschaft von mir, daher kommt ja auch der Name Finanzrocker, dass ich mir halt viele CDs kaufe und eigentlich sollte ich das nicht mehr machen. Ich habe auch Spotify abonniert und ich brauche keine CDs. Nichtsdestotrotz fühle ich mich einfach gut, wenn ich mir meine CDs leisten kann und da möchte ich auch nicht darauf verzichten. Und da packe ich dann halt Geld in meinen Topf und ich weiß, wenn der Topf dann gut gefüllt ist, gehst du mal wieder shoppen und kommst dann mit dem ganzen Stapel CDs wieder und dann habe ich was fürs Glücksempfinden getan und weiß, sparen macht auch so dann Spaß. Und okay. den anderen Topf, da gucke ich dann gar nicht ständig rauf. Das ist einfach wie an der Börse auch. Guck nicht auf die aktuellen Stände, sondern lass es wachsen.
Okay, also mit anderen Worten, für dich ist es so, du hast dein Langzeitspartopf, wo einfach immer was reingeht und wo du dich auch dann, wenn du mal ab und zu drauf guckst, einfach abstrakt dann freust, dass eben die Zahlen, die du da liest, immer größer werden.
Genau.
Und dann hast du sozusagen aber auch deinen Konsumspartopf, wo du einfach dann aber umgekehrt auch sagen kannst, diesen Topf kann ich jetzt nehmen und für alles, was mir wichtig ist, sozusagen auf den Kopf hauen, ohne aber ein schlechtes Gewissen haben zu müssen, weil ich weiß, die große, fürs große Ganze habe ich ja schon Sorge getragen mit meinen anderen Töpfen sozusagen. Mhm. Also, dass dann man auch sagen kann, dieses Geld ist jetzt für mich zur freien Verfügung, korrekt?
Genau. Genau, das ist der Punkt. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist der, dass ich am Anfang des Monats, wenn das Gehalt kommt, das Geld sofort überweise. In meinen Sparplan, in meine Rentenversicherung, die ich dann auch nochmal abgeschlossen habe, für mein Tagesgeldkonto und das Geld ist sofort dann weg. Wenn das Gehalt da ist, wird das Geld sofort überwiesen. Das heißt, ich kann es auch nicht ausgeben. Und das ist mental ein elementar wichtiger Punkt.
Ah, okay, aber sozusagen der Konsumtopf, der wird dann sozusagen aus dem gefüllt, was am Ende des Monats überbleibt.
Genau.
Ah, okay, also mit anderen Worten, die ganz großen und wichtigen Sparsachen, die hast du auch ein bisschen auf Autopilot gestellt. Also das ist Sparen praktisch ohne Willensentscheid, in dem Sinne, dass du jeden Monat neu sagen musst, jetzt überweise ich, sondern da bist du einfach auch raus. Das ist so ein Automatismus, wo du dir selber auch ein bisschen so die Hände gebunden hast, so wie Odysseus das gemacht hat, immer schön in den Mast, ja, und dann, dass du, weil du schon weißt, dass du sonst vielleicht einen Scheiß damit anstellst. Und dann am Ende des Monats der Überlauf, der kommt in den Konsumpott und da kannst du dann auch mit rocken gehen.
Genau, da verkaufe ich dann Konzertkarten, CDs, Festivaltickets, was auch immer.
Ja, jeder oder jede Zuhörerin kann da eben dann nach Gusto schalten und walten. Also damit sozusagen haben wir dann doch eigentlich gezeigt, Sparen muss nicht automatisch unglücklich machen. Sparen bedeutet nicht asketisch-mönchischer Verzicht und Sitzen in der, wie heißt es in der Bibel, im härenen Gewand in der Klause sitzen.
Du haust aber heute wieder Zitate raus, ey.
Naja, da hab ich vorbereitet, ne? Wie gesagt, hast du schlimmer. Weißt du Bescheid, Schatzchen.
Ach, herrlich. Das muss auch keinen Spaß machen, das Sparen. Aber der wesentliche Punkt ist eben, es darf nicht unglücklich machen. Man darf nicht auf alles verzichten.
Ja, das denke ich auch. Das ist doch jetzt mal eine gute Geschichte.
Genau, da können wir dann auch gleich zum Finanzbegriff der Woche übergehen. Und zwar haben wir ja den Begriff eben schon erwähnt, nämlich Zinseszins. Darüber wollen wir heute sprechen und das Thema ist ja unheimlich wichtig. Du hast es ja beim Urlaub schon angesprochen. Man tut was für sich selber, man kann mal frei durchatmen und das Thema Zinseszins gibt es sowohl an der Börse, sowohl beim Ersparten, aber als auch bei einem persönlich, zum Beispiel beim Humankapital. Das heißt, man investiert in sich selber und lernt neue Erfahrungen, neue Sachen kennen und profitiert langfristig dann immer mehr von diesen Dingen.
Genau, ja. Also Zinseszins nochmal, denke ich, ganz kurz, ist ja platt gesprochen. Wenn ich irgendwie Geld anlege, 100 Euro, kriegt dafür jetzt unrealistische 10% Zinsen, dann habe ich ja nach einem Jahr 110 Euro und die 110 Euro, die stecke ich dann wieder komplett rein, kriege dafür wieder 10% Zinsen, bin dann eben sozusagen im nächsten Jahr Das habe ich dann 11 Euro, dann bin ich mit 121 Euro schon dabei. Und so baut sich das ja dann eben immer weiter auf. Was ich persönlich jetzt als Ingenieur am Zinseszins so wahnsinnig spannend finde, ist, dass er ja, wenn man, ich habe das mal ausgerechnet auf dem Blog, die ersten 10 Jahre Zinseszins kannst du eigentlich vergessen. Da siehst du kaum was, ja. Also der ist ganz manierlich. Das ist ja so diese E-Funktion, die ja, man vielleicht aus der Schule noch kennt, die Ewigkeiten ganz manierlich läuft und dann irgendwann ganz scharf nach links oben abbiegt und richtig Vollgas gibt. Also wenn man sich mal eine Berechnung durchführt, die ersten 10 Jahre Zinseszins kannst du vergessen. Mhm. Die zweiten 10 Jahre Zinseszins wird schon langsam interessant. Und dann die letzten 2 Jahre der dritten Dekade Zinseszins, da geht auf einmal der Punk ab. Das ist eben unglaublich. Da siehst du auf einmal, wie es richtig losläuft. Und ich glaube, das ist auch das Üble und das Schwierige am Zinseszins, dass es eben so eine Potenzfunktion letztendlich ist, mathematisch gesprochen, die wir mental wahnsinnig schwer fassen können, sozusagen. Also wenn du halt dieses Thema immer, wenn du dir ein Auto nicht kaufst, so wie du, für 10.000 Euro heute, dann ist das irgendwie in 30 Jahren knapp 100.000 wären da draus geworden mit Zinseszins.
Ja, genau, das ist der Punkt. Du darfst jetzt nicht lachen, aber ich habe eine Excel-Tabelle erstellt, wo ich bis zu meinem 50. Lebensjahr mir mal den Zinseszins mit allem drum und dran errechnet habe. Und das ist unglaublich, was dann nach den ersten 10 Jahren, du hast es ja eben schon gesagt, dann da draus wird. Da reden wir nicht von ein paar tausend Euro, sondern das geht dann schnurstracks wie Superman in den Himmel, geht's dann nach oben. Ne?
So, und der springende Punkt, wenn ich da mal kurz unterbrechen darf, ist genau das, was du gesagt hast. Ich habe es mir mal aufgeschrieben. Ich habe es in Excel mal ausgerechnet. Das muss man nämlich, weil kein Mensch, kein Ingenieur, kein Mathematiker auch, ja, selbst die zahlenaffinen Typen, du kannst es nicht richtig fassen. Du musst es dir wirklich, also du musst es dir schwarz auf weiß zeigen, weil eben die Potenzfunktion, dafür ist der Mensch nicht gebaut. Du kannst lineare, ne, du kannst abschätzen, wenn das Auto, was da kommt, wann das bei dir sein wird und solche Geschichten. Aber Zinseszins kann man, also ganz wichtig auch, wenn jetzt hier jemand dazuhört und sagt, Gott, mit Zahlen habe ich sowieso nicht. Ehrlich, beim Zinseszins kann ich wirklich sagen, auch die Leute, die es mit Zahlen haben, die kapieren den Zinseszins so richtig tief drinnen auch nicht, sondern nur, wenn man es sich wirklich aufzeichnet und sich die Zahlen wirklich da mal, ne, so wie du es gemacht hast, da hinschreibt, dann wird es fassbar und vorher kannst du es vergessen.
Ja, wobei ich habe nicht nur den Zinseszins da aufgeführt, sondern ich habe wirklich mein Gehalt da reingenommen, ich habe mein Depot da reingenommen und habe prozentual immer wieder was dazugerechnet und für jedes Jahr, wie sich das entwickelt hat auf Basis der letzten Jahre. Und habe mir dann eine fiktive Gehaltserhöhung dann gegeben und hab das mal so aufgeschrieben, um einfach mal zu sehen, wie es wirkt. Und das ist unglaublich, was da zusammenkommt. Und alleine das motiviert mich schon zum Sparen.
Genau. Genau. Und diese fiktive Gehaltserhöhung, das ist ja auch, ja, jetzt die BWLer werden uns auf den Kopf hauen, das ist natürlich kein Zinseszins, aber das ist ja auch so eine Geschichte in dich selber. Weil die Gehaltserhöhung kriegst du ja nicht einfach so, weil dein Arbeitgeber dich so liebt, sondern weil du irgendwas in dich investiert hast, irgendwas gemacht hast, das dich eben wertvoller macht.
Ja, genau, das ist
der Punkt. Genau, und wenn du dann wertvoller für den Arbeitgeber bist, dann wirst du auch an einer exponierteren Position eingesetzt und hast da wiederum mehr Möglichkeiten, ne, noch mehr Ruhm und Ehre zu erwerben und sichtbarer zu werden.
Genau, ich habe letztens einen Artikel geschrieben über den geistigen Zinseszins. Deswegen komme ich auch auf dieses Thema. Da ist dieses Thema Gehalt und Aufstieg im Job, spielt ja auch eine Rolle. Ich kann vielleicht ganz kurz nochmal den Finanzrocker-Zinseszins ausführen. Das ist ja so, als ich angefangen habe zu bloggen, hatte ich überhaupt keine Ahnung davon. Genau das Gleiche gilt fürs Podcasten. Ich habe mich eingelesen, habe dann mal probiert und habe das, was ich gelesen habe, dann angewendet. So, und das Ganze habe ich dann über die Monate verfeinert, neue Sachen kennengelernt, neue Leute kennengelernt, die mir wieder Tipps gegeben haben. Das habe ich dann auch wieder alles in den Blog und in den Podcast investiert. Und jetzt bin ich heute da. Wir haben einen weiteren Podcast, wo wir dann das Ganze auch nochmal ein bisschen aufdröseln. Das bringt mich und auch dich ja auch nochmal weiter. Und das ist dann der persönliche Zinseszins oder in meinem Fall halt der Finanzrocker-Blogger-Zinseszins.
Ja klar, man kriegt das eine nur deshalb, weil man vorher die ganzen anderen kleineren Sachen gemacht hat. Und so werden die Bausteine ja genau immer größer und die Aufschwünge hoffentlich auch immer größer. Definitiv.
Genau, und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und wenn ich jetzt mit Leuten spreche und dann sage, ja, du musst in deinen Zinseszins investieren, du musst halt für mindestens 10 Jahre das Geld monatlich investieren und dann die Zinsen für dich arbeiten lassen. Dann gucken die mich völlig verdattert an und sagen, nee, ich kaufe mir lieber ein Auto oder ich kaufe mir lieber einen Fernseher.
Ja, ja, aber du bist ja da auch entsetzlich altmodisch, Daniel. Guck mal, ich meine, du als junger Mensch bist ja noch mehr betroffen als ich, aber in der heutigen Gesellschaft, man 10 Jahre, das sind ja Äonen, man guckt dir die Werbung an, weil ich es mir wert bin und so fort und alles. Es ist ja diese Instant-Gesellschaft. Du sollst ja so, wer kann denn noch sitzen und einfach warten? Verstehst? Also das ist ja auch vollkommen altmodisch und gegen den Strich gebürstet, dieses Sachen einfach mal reifen zu lassen.
Naja, aber das musst du auch heutzutage machen.
Ja, natürlich. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Nur ich meine halt, da muss man ja eben, ich glaube mit dem Zinseszins, das ist auch nicht so sehr, ne, wie beim Sparen, nicht so sehr eine mathematische Geschichte, sondern eine mentale Geschichte. Bin ich bereit, mich darauf einzulassen? Bin ich bereit, 10, 15, 20 Jahre, ne, wie so ein Gärtner zu hegen und zu pflegen? Ich sage das hier bei uns in Hamburg, haben wir ja diesen wunderbaren Ohlsdorfer Friedhof da, diesen Parkfriedhof. Der Mensch, der den angelegt hat, der hat den auch nie in seiner vollen Schönheit gesehen. Ja, sorry, so ist das, weißt du? Jetzt sind die Eichen da gewaltig und mächtig und jetzt ist es extrem beeindruckend, da durch die Rhododendronwälder zu gehen. Aber der Mensch, der es halt angelegt hat, der hat es nur geplant und auf den Weg gebracht. Der hat davon nichts mehr.
Und ich muss gerade dran denken. Jetzt gibt es bestimmt einen Hörer, der jetzt auf die Idee kommt, er nennt seinen Blog jetzt finanzgärtner.de.
Soll er doch.
Soll er das, doch. Das ist ja eine geile Idee. Da muss man erstmal drauf kommen.
Ja, du musst es ist ja letztendlich, du wie Gärtner, ich meine, du guckst dir dein Depot an, du lässt es schön wachsen, du reißt es, ne, du schichtest nicht alle Nasen um, du reißt die Pflanzen nicht alle 5 Minuten raus und guckst, ja, wächst dir denn auch? Aber natürlich musst du irgendwann auch mal, ja, Rebalancing oder Verkaufen oder Umschichtungspflegemaßnahmen, also der Gärtner muss ja nicht nur hegen, er muss ja auch pflegen, er muss ja auch mit der Schere durch den Garten und hier und da, ne, die Sache mal wieder ein bisschen zurechtstutzen. Und Rebalancing ist ja nichts weiter, also stell dir eine Blumenrabatte vor, die schön vor sich hin wächst und das eine wächst stärker und das andere wächst schwächer. Das muss ja auch irgendwann alles in Form bringen. Und das steckt ja, dieses Langfristige steckt ja einfach in allen unseren Podcasts bis jetzt ja eigentlich drin, ne?
Ja. Naja, aber nur so lernst du das eben auch. Deswegen haben wir ja auch gesagt, wir machen diesen Podcast, um genau über solche Punkte mal ausgiebig zu diskutieren.
Genau.
Zu sprechen, ja.
Ja, wir sind, wie nennt man das hier? Ein Kumpel von mir macht das beim Essen, Slow Food. Wir sind Slow Finance.
Slow Finance, genau.
Ja, wir sind Slow Finance, man.
Ja, und wir hoffen natürlich, dass dann da auch was hängen bleibt, ne?
Ja, wiederholen wir es halt, immer stur.
Naja, wir haben ja auch noch unsere Blogs. Und klar. Blogs, da haben wir ja auch diverse Artikel zum Thema Zinseszins, zum Thema Sparen, zum Thema Rente. Deswegen haben wir ja überhaupt erst damit angefangen.
Auf jeden Fall.
Genau, also ich würde auch sagen, dass wir da dann in den Shownotes nochmal drauf verlinken, auf bestimmte Artikel. So, das heißt, wenn du als Hörer jetzt Interesse hast, das ein bisschen zu vertiefen, dass wir zum Thema Zinseszins und zum Thema Sparen von unseren beiden Blogs da nochmal einen Link reinpacken.
Auf jeden Fall, das machen wir.
Genau, und damit würde ich sagen, gehen wir über zum Medium der Woche. Und das Thema Glück spielt ja häufig auch eine Rolle beim Thema Geld oder macht Geld glücklich. Wir haben ja drüber gesprochen, ob Sparen unglücklich macht. Und da habe ich jetzt eine Buchempfehlung. Ich habe den Autor auch schon in meinem Podcast vorgestellt. Und zwar, es geht um den Glückfinder Andreas Gregori. Der hat ein Buch rausgebracht, nennt sich das Glückfinderbuch. Und da geht es darum, dass er 14 Menschen besucht hat im ersten Jahr seines Glückfinder-Podcasts und über Glück gesprochen hat, wie die ihr Glück gefunden haben. Und in diesem Buch wird es dann rekapituliert, was er daraus gelernt hat. Und es geht unter anderem auch um das Thema Geld und ob Geld glücklich macht. Und ich habe das Buch jetzt im Urlaub gelesen. Das ist jetzt nicht besonders umfangreich. Man hat es schnell gelesen, aber ich fand es ungemein inspirierend. Und auch das Interview, was ich mit Andreas geführt habe, war auch inspirierend. Und ich will mal eine Geschichte rausgreifen, die er da bespricht. Und zwar geht es da um eine Autorin, eine Journalistin, die unter anderem auch für den Stern schreibt. Und die hat bei Günter Jauch, bei Wer wird Millionär, eine 500.000 gewonnen. Und mit dieser 500.000 wollte sie auf Weltreise gehen. Und sie hatte dann geplant, jeden Monat in einer anderen Hauptstadt in der Welt zu bleiben. Und dafür wollte sie diese 500.000 Euro verwenden. Und sie hat dann auch nebenbei in ihren Wohnungen dann vor Ort gearbeitet, hat Texte geschrieben, die bezahlt wurden. Und hat am Ende festgestellt, das Geld hätte sie gar nicht gebraucht. Aber ohne das Geld wäre sie gar nicht auf Weltreise gegangen. Und das sind so ganz wesentliche Aspekte, mit denen man sich da mal auseinandersetzen kann. Und es gibt halt auch noch andere Geschichten von Leuten, die dann schwer krank waren und dann wieder geheilt wurden und ihr Glück gefunden haben, oder sie haben Menschen aus der Familie verloren und erklären halt ihren langen Weg zum Glück und wie es dazu kam. Und dieses Buch möchte ich jetzt diese Woche mal empfehlen. Schaut es euch an. Mir hat es wirklich sehr, sehr gut gefallen und auch der Glückfinder-Podcast ist sehr gut. Und ja, das war mein Tipp der Woche.
Ja, das finde ich gut, weil wie gesagt, das ist genau das. Wir wollen natürlich hier über Geld, über Finanzen reden, aber ich denke, ja, wie wir eigentlich ja beide auch jetzt auf unserem Weg festgestellt haben, dass mit dem Geld, mit dem diesem taktischen Anlegen, kaufe ich jetzt, ne? Kaufe ich jetzt eine BSF, eine VW oder kaufe ich doch ein ETF auf dem MSCI World? Ja, das muss auch bedacht werden, das ist auch wichtig, aber eigentlich so ganz basic-mäßig sind es ja erstmal diese grundlegenden Themen, diese, ja, diese macht Geld glücklich oder wie spare ich richtig, wie passt eigentlich Geld und ich, wie passt das zusammen? Das muss man, denke ich, erstmal für sich geklärt haben, ne? Und ja, da finde ich, ist dieses Glücksfinder, da kann man ja auch über Bande eine Menge mitnehmen, ja? Also, wenn du sagst, dass es da Leute gibt, die schwere Verluste erlitten haben oder irgendwie, man liest das, man denkt sich seinen Teil und wendet es auf seine Situation an und zieht da für sich dann Schlüsse. Also, ich finde das ganz hervorragend.
Genau, das inspiriert einen dann auch.
Ja.
Und da gibt's halt wirklich abenteuerliche Stories, die man so gar nicht erfinden kann. Da kommt keiner drauf. Aber die Leute haben's eben erlebt. Natürlich sind da dann auch Geschichten dabei, wo es dann darum geht, dass jemand halt sein Glück im neuen Beruf gefunden hat, dass er selbstständig geworden ist. Und da gibt's wirklich Unternehmer, die sehr viel Geld verdient haben und die dann ausgebrannt waren. Das ist ja dieses Prinzip, dass in Deutschland bis zum Umfallen gearbeitet wird. Um Geld zu verdienen, ne? Wo wir wieder beim Thema sind. Und da war es so, der war total ausgebrannt, er ist nicht mehr aus dem Bett gekommen, er war geistig komplett leer. Mhm. Und der ist dann den Jakobsweg lang gepilgert. Das klingt jetzt wieder sehr esoterisch und bla bla, aber er hat dann gesagt, er möchte was anderes machen, ist aus der Firma raus. Und der hat jetzt eine Fußballakademie in Afrika gegründet und arbeitet mit kleinen Steppkes in der Fußballakademie. Und der ist unheimlich glücklich dadurch geworden. Und das ist eine wunderbare Geschichte.
Ja, dann würde ich sagen, wollen wir es damit denn gut sein lassen?
Sehr gut. Wir sind diesmal, glaube ich, unter den 30 Minuten auch.
Ja, dann freuen wir uns doch. Dann haben vielleicht die Leute, die es zuhören, keinen Stau heute auch gehabt beim Weg zur Arbeit. Sind dann noch ein bisschen pünktlicher da. Aber ja, mir fällt jetzt auch nichts mehr ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn du nichts mehr hast, würde ich einfach sagen, hau rein.
Genau, eine Anmerkung noch, und zwar die nächste Episode. Die haben wir geplant mit einer Live-Aufnahme in Offenbach. Aber vielleicht magst du kurz sagen, was in Offenbach stattfindet.
Ja, in Offenbach ist das Finanzbar Camp. Und dort kann man, ja, treffen sich Leute, die am Thema Geld, Finanzen interessiert sind. Sind wir beide natürlich und wir beide haben uns angemeldet, sind dann eben in Offenbach. Und das ist der Freitag, ne, der 7.11.
6.11. und 7.11.
Genau, der 6. Genau, der 6. praktisch, der 6. und 7.11. sind das. Und wir beide sind da und wir werden dann, ja, uns das alles angucken und live berichten, was wir gesehen haben.
Genau, das heißt, die Struktur wird da auch ein bisschen anders sein als jetzt, weil da gibt es dann keinen Finanzbegriff und kein Medium der Woche, aber in den darauffolgenden Folgen, da gibt es dann wieder den normalen Aufbau. Am 16.11. kommt diese Podcast-Folge raus, das heißt, wir haben jetzt den Tonus alle zwei Wochen, den wir ja in der ersten Folge auch angekündigt haben. Und ja, damit würde ich sagen, wünschen wir euch allen einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal, auch von mir. Tschüssi.
Ciao.